Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger.
Wie geht's dir?
Du, mir geht's ganz gut. Ich bin ja quasi alleine gerade.
Sieht auch total frisch aus, wirklich. Also, total frisch.
Guck mal bloß auf, ich bin alleine seit 4 Tagen mit dem Hund. Also ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so viel spazieren gegangen wie die letzten Tage. Und ich bin ja überhaupt kein Spaziergänger. Ich hasse das eigentlich. Wobei, es hat, ja, also so ganz schlimm war es nicht. Aber ich bin froh, wenn es wieder aufhört.
Ja, ich kann mir jetzt richtig vorstellen, mit so einem Spazierstock und so einer Hundeleine.
Ohne Stock, nein.
Hast du so einen Hut, so einen bayerischen Hut mit so einem Gamsbart?
Sag mal, ich leg gleich wieder auf hier. Mein Hut, der hat drei Ecken. Ecken hat mein Hut.
Irgendwie kann ich es mir gut vorstellen, ich weiß auch nicht. Du, pass auf, ich habe 2 Sachen. Ich habe ein Quatschthema, über das wir sprechen können. Mhm. Und ich habe ein interessantes, ernstes IT-Security-Thema.
Und ich hätte noch ein Finanzthema.
Ein Finanzthema, cool. Ey. Unser Podcast hat mittlerweile eine Range. Unfassbar. Ich habe das Feedback nach unserer letzten Folge bekommen und ich bin mal komplett transparent. Ich war mir nicht sicher, ob die Folge interessant genug ist für unseren Feed, weil wir halt viel über Gott und die Welt gesprochen haben. Wir haben nicht das eine Thema, das wir jetzt quasi ausgearbeitet haben, sondern wir haben einfach ein bisschen gelabert. Das Feedback war eigentlich durchweg positiv, nach dem Motto, ey, macht mehr davon und erzählt so ein bisschen mehr über diese Nerd-Themen. Habe ich kein Problem mit. Problem was.
Absolut.
Ja. Womit fangen wir an? Ernst? Du entscheidest.
Naja, du hast 2 Themen, ich habe 1. Dann fang du an.
Ja, mit welchem? Was willst du?
Wir fangen mal jetzt hier mit dem deftigeren an. Mit also nicht deftiger. Das Lustige. Wir gehen zum Dessert am Schluss.
Zum Dessert zum Schluss, okay. Also ich war letzte Woche Gast bei der Munich Cybersecurity Conference. Das ist im Prinzip der Cyberarm von der Münchner Sicherheitskonferenz, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Und wohnst ja auch in München, du weißt, wie das ist, wenn du da in der Stadt bist während der Sicherheitskonferenz, das ist schon eine andere Experience. Gell?
Das stimmt, da ist sehr viel Blaulicht, sehr viel Straßensperren auch, teilweise kurzzeitig manchmal, wenn dann irgendwie so ein super hochrangiger vom Flughafen oder zum Flughafen fährt, ist da teilweise der Ring gesperrt. Ja, das kriegt man schon mit. Also
ich bin mir sicher, dass weltweit alle schwarzen Limousinen, die es gibt, am Wochenende durch München gefahren sind, weil das ist wirklich der Wahnsinn, was da los ist. Ja. Also die Cybersecurity Conference, die ist vorher. Also die fängt am Donnerstagmittag an und geht bis Freitagabend oder beziehungsweise Freitagmittag und dann geht's über in die normale Sicherheitskonferenz.
Jetzt muss ich ganz kurz mal fragen, wie kommt man da rein? Also da gibt's ja nicht irgendwie Tickets bei Eventim oder so?
Nee.
Eingeladen oder wie läuft sowas?
Genau, ich wurde tatsächlich eingeladen von der Bekannten von Brunswick, die da auch mitsponsoren, genau wie With Secure, also Transparenzhinweis, wir haben auch einer der Sponsoren von der Veranstaltung.
Wieso war ich da nicht eingeladen? Okay, später.
Ja, das ist eine lange Long Story. Und also, ich habe dich eingeladen, du hast keine Zeit gehabt, weil du mit dem Hund spazieren gehen musstest.
Ja? Ach, sowas, ja, richtig. Ja.
Da war was. Genau, also ich bin hingefahren am Donnerstag in der Früh und habe dann im Parkhaus weiter geparkt, bin dann aus dem Parkhaus raus und habe gedacht, irgendwas, also ich kenne ja München während der Sicherheitskonferenz, ja, aber es war anders, weil es war noch mehr Blaulicht, es waren Krankenwagen unterwegs, es war wirklich, es war irgendwas los. Und dann habe ich gegoogelt, das war 5 Minuten, nachdem dieses furchtbare Attentat war, Stiegelmeierplatz,
ja, da die Ecke.
Also unfassbar. Und da hast du schon gemerkt, okay, die Stadt ist so ein bisschen, wie soll man sagen?
Ein Aufruhr.
So ein Würgegriff, so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was ist los. Und dann zum Glück kam dann nachher heraus, dass es ein Einzeltäter war und nicht irgendwie groß angesetzte Terroraktionen in der Stadt. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja,
und
es sind ja 2 Menschen gestorben, eine
furchtbar.
Mutter mit ihrem kleinen 2-jährigen Kind, das ist echt. Das ist
unfassbar, also das, ja.
Sehr bedrückend.
Aber
du hast recht, wenn so viel Blaulicht unterwegs ist und man sie reden in der Ferne hört und das hört nicht auf dann und man weiß nicht, was tatsächlich Sache ist, dann ist das schon echt ein komisches Gefühl. Ja, das hatte ich auch mal. Damals, wie wir hier im OEZ, also bei mir um die Ecke im Olympia-Einkaufszentrum, diesen Amoklauf hatten, Bis dann klar war, was es ist, war irgendwie, boah.
Aber jetzt erinnere ich mich noch, das hat lang gedauert, weil man nicht wusste, ob das ein Einzeltäter ist. Und dann war ja auch die ganze Stadt so ein bisschen abgeriegelt. Also,
ja, und dann gab es noch falsche Hinweise auf den Stachus, dass da auch noch jemand sei.
Genau.
Und so weiter, ja.
Also das, hat nicht so schön angefangen, sagen wir es mal so. Aber zum Glück war die Konferenz an sich wirklich sehr, sehr spannend. Ich war am Anfang so ein bisschen, wenn du die Agenda anschaust, ist schon sehr viel so Politik und Regularien und jetzt nicht unbedingt so Cyber-Themen, wie du jetzt auf einer ITSA oder sowas hörst, sondern eher so ein bisschen aus der Vogelperspektive, geopolitische Themen und so weiter. Aber nicht minder spannend tatsächlich. Und war auch meine erste Konferenz, wo du durch den Metalldetektor gehen musst, um überhaupt reinzukommen. Ja, also das hatte ich so in der Form auch noch nicht. Ja. Aber okay, was gab's da? Was gab's da an Themen? Also es gab wirklich sehr, sehr interessante Vorträge und der interessanteste für mich war tatsächlich so eine Breakout-Session. Es war gar nicht in dem großen Saal, also es ist ein sehr schönes Gebäude, aber in einem kleineren Saal. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verkalkuliert, weil der war sehr voll, es gab keine Sitzplätze mehr, die Leute mussten stehen, weil das Thema so interessant war. Denn dort haben Leute aus der Ukraine erzählt, wie sie die Cyber-Resilienz aufrechterhalten jetzt während des Krieges. Und das war unfassbar spannend. Ich sag dir, das war eine Stunde. Also du hast da Infos bekommen, dass du was hast, habe ich sonst auf keiner Veranstaltung bis jetzt gehört.
Also du meinst jetzt, welche Angriffe stattfinden und wie man die abwehrt oder was meinst du mit Infos?
Auch also generell, wie die sich aufstellen und wie das so funktioniert und so weiter. Da waren drei Leute, also Natalia, Jegor und Ihor. Oder Igor, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Also einmal war es der Head of Cyber and Information Security, also quasi vom National Security and Defense Council of Ukraine. Also schon, die hat was zu sagen.
Ja.
Dann der CEO of Cyber Unit Technologies and Director of Kiev International Cyber Resilience Conference. Also hat auch schon was erlebt. Und der Director of Cyber Defense Department. Also schon direkte Ansprechpartner für die Ukraine, wenn es um das Thema Cyber Security und Cyberabwehr geht.
Weißt du, dann haben wir in Deutschland auch so, also es waren ja jetzt mehrere Stellen, die alle sehr hochrangig besetzt waren. Kenne ich nicht. Also wir haben so Cyberabwehrcenter beim Verfassungsschutz, beziehungsweise je nachdem pro Bundesland, in NRW ist es beim Innenministerium, in Bayern beim Verfassungsschutz und sowas. Das gibt schon. Aber das klingt ja doch nach einem eigenen, ich nenne es mal digitalen Ministerium, das sich nicht drum kümmert, ob jetzt auf dem Land in Engelharting DSL schnell ist.
Genau, also es klingt eher wie so ein SOC, also so ein Landes-SOC letzten Endes. Ja. Also ja. So ein Security Operation Center, was vom Land gesteuert wird, so klingt es ein bisschen. Ja. Also das hat angefangen damit, dass die Natalia eben erzählt hat, so ja, also sie bedankt sich, dass sie da ist und super, die ganzen Leute zu treffen. Mhm. Aber ist natürlich auch für sie jetzt schwierig. Sie kommt jetzt aus einer Kriegssituation, lässt ihre Familie dort zurück. Also hat ein kleines Kind, wenn ich es richtig verstanden habe, muss sie jetzt da allein lassen für ein paar Tage, weil sie aus der Konferenz ist. Und das, also da zieht sich alles in einem zusammen, wenn du das hörst, weil ja. Familie lässt sie zurück und sie muss auch wieder zurück dann nachher in den laufenden Krieg. Ja, also, und man muss sagen, das war vor dieser Rede von diesem J.D. Vance. Das heißt, also man wusste noch nicht so ganz, wie das jetzt USA-mäßig weiterläuft und so weiter. Es war am Donnerstag, deswegen, also die Stimmung war schon ein bisschen gedrückt. Ja.
Das denke ich mir, ja.
Und was die erzählt haben, jetzt mal so in grob, dass sie im Jahr 4.000 Incidents dort haben, also Angriffe. Okay, 4.000 Angriffe, das ist gar nicht so viel.
Also, ja, es kommt ja immer darauf an, was man zählt. Also ich kenne ja auch, da gibt es ja immer so Firmen, die sagen, oh, wir haben 2,3 Millionen Angriffe am Tag, die wir abwehren. Da sind dann irgendwelche Portscans einzeln gezählt.
Und Spam-Mails und Phishing-Mails und sowas.
Genau, das zählt natürlich nicht. Die reden wahrscheinlich von richtigen Angriffen, oder?
Genau, also so ungefähr 12 richtige große Angriffe auf Infrastruktur, auf Unternehmen, auf alles in der Ukraine am Tag ungefähr. Ja. Und also da geht es dann um Angriffe auf das Stromnetz, auf die Kommunikationseinrichtungen. Also die stehen komplett im Feuer und auch schon lange. Also das ist jetzt nicht erst seit 2-3 Jahren, sondern das ist schon länger so, dass die Ukraine sehr, sehr stark angegriffen wird. und dadurch auch sehr gut in der Verteidigung geworden ist, weil die lernen natürlich aus diesen Angriffen, die speichern die ganzen Arten der Angriffe ab und haben eben sozusagen die Experten da. Also
ja, das glaube ich auch. Also da denke ich mir nämlich manchmal auch, es gibt ja, also so Ransomware-Banden sind ja typischerweise, ich sag jetzt mal, aus Russland oder sehr, sehr häufig zumindest. Und die dürfen ja, so heißt es zumindest, relativ frei operieren, solange sie keine russischen Firmen angreifen. Und genau, das machen die halt einfach nicht. So, jetzt ist aber der Punkt, habe ich mir irgendwann mal gedacht, das bedeutet doch, dass russische Firmen eigentlich seit Jahren keinen Ransomware-Banden ausgesetzt sind und da wahrscheinlich sowas wie Awareness und Verteidigung gar nicht so groß geschrieben wird. Also eigentlich müssten bei denen doch Tür und Tor offen sein, gefühlt. Ja,
kann sein, ja, weil das war tatsächlich auch eine Frage, die danach kam, so wie schaut's denn auf mit offensiven Angriffen? Also greift ihr auch aktiv Russland zurück an im Cyberraum? Ja, und dann im Prinzip, also war die Antwort dann, und ich zitiere, we do not do offensive attacks, just active countermeasures. Also wir,
das gleiche,
also für aktive Gegenmaßnahmen sozusagen. Also
okay.
Aber letzten Endes war die Quintessenz, hey, du kannst die beste Angriff ist die beste Verteidigung, ja, also auch im Cyberraum, und natürlich laufen da auch Dinge. Und dann auch so Sachen, ja, die Ukraine hat ja, du hattest es auch in meinem Vortrag erwähnt, ja auch aufgerufen, dass die Hacker, die Ukraine unterstützen sollen, auch mit angreifen sollen, auch russische Ziele angreifen sollen. Ja. Das haben wir auch, glaube ich, in der Folge auch schon mal ein bisschen kontroverser diskutiert. Das muss man auch nicht immer für gut heißen, weil wer weiß, wer sich da anschließt und wer weiß, was da angegriffen wird und wer da zu Schaden kommt und so weiter. Ja, also.
Ja, ja.
Aber wusstest du, dass das Rote Kreuz, also Red Cross, ein Dokument erstellt hat für genau diese hacktivistischen Aktivitäten?
Also Dokument erstellt.
Ja, es gibt ein Dokument, da steht so drin nach dem Motto, so ja, hier Hacktivismus und so weiter, also besser nicht beteiligen an solchen Kriegsaktivitäten, aber wenn du willst, hier hast du ein paar Tipps.
Ach, Quatsch. Okay, also nicht offiziell zustimmen, aber wenn du es selber machst aus eigenen freien Stücken, dann geben wir dir hier ein paar Anleitungen und Tipps mit.
Das ist ja witzig. Es ist hochoffiziell, ist auf der Webseite verlinkt, also es ist ein hochoffizielles Dokument, aber es fand ich schon auch sehr interessant, sage ich mal. Ja.
Ja.
Und wo wir gerade bei Hacktivisten sind, also um es kurz zu erklären, wir hatten mal so eine Aufteilung gesagt, es gibt drei verschiedene Arten von Angreifern. Es gibt einmal die normalen Cyberkriminellen, die wollen Geld verdienen. Es gibt die Hacktivisten, die hacken ein Unternehmen, weil sie ein Problem mit dem Unternehmen an sich haben. Ja. Und es gibt die staatlichen Angriffe, also die Geheimdienste und so die Infrastrukturen mehr angreifen. Jetzt sagten die Ukrainer, in Russland gibt es keine Hacktivisten. Ja, das ist alles staatlich gesteuert. Das ist alles direkt vom Staat. Es gibt keine, die das freiwillig machen, sondern es ist staatlich gesteuert. Und gehen noch eine Spur weiter und sagen, es gibt auch keine Cyberkriminellen in Russland, weil die auch zum Staat gehören, weil die auch staatlich gesteuert werden und komplett zusammenarbeiten mit dem Staat. Wie gesagt, man kann es diskutieren.
Gesteuert würde ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht blind unterschreiben, dass die zusammenarbeiten, ja, weil sie einfach ungestört werkeln dürfen. Und wenn die, ich sag jetzt mal, Boeing gehackt haben wir ja auch mal eine Folge gehabt, war mir klar oder ist dir auch klar gewesen, dass der russische Staat da die gestohlenen Unterlagen sehr viel früher kriegt und überhaupt bekommt, natürlich auf Wunsch.
Genau.
Und nicht irgendwie nur also, gegen Lösegeldzahlung.
Ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Illusion machen, dass alle Daten, die von Westunternehmen gestohlen werden, direkten Zugriff auch für russische Geheimdienste kriegen. Also das ist klar, Also und dementsprechend die Aussage, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß, aber zumindest mal interessant drüber nachzudenken. Natürlich ist da irgendwo immer der Kreml mit beteiligt bei diesen Angriffen. Und das war eine super, super spannende Session. Bin dann auch eingeladen worden, wie alle anderen auch, dort an einer Security-Konferenz teilzunehmen, die jetzt Mitte März stattfindet in Kiew.
Oh, mutig.
Ja, ich werde wohl nicht hingehen. Das kriege ich hier zu Hause nicht verargumentiert, dass ich mal irgendwie eine Woche in Kiew bin.
Ja, verstehe ich auch. Ja, ehrlich gesagt würde es mich reizen, ist sicherlich der falsche Begriff. Ich weiß nicht, wie ich das nennen möchte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Angst auch ist. Also jetzt möchte ich keine Angst erleben, das klingt auch wieder falsch. Aber wir reden immer nur über diesen Krieg. Und ich glaube, wenn dann wirklich mal so eine Luftalarmsirene angeht, die ja tagtäglich mittlerweile gewohnt sind seit 3 Jahren, dass ich mir bei dem ersten wahrscheinlich die Hose voll mache vor Angst.
Und genau. Aber ganz ehrlich, wenn du dort jetzt die Chance hast, eine Ausbildung zu machen, mal so 2-3 Monate mit denen zusammenzuarbeiten.
Cybermäßig.
Ja. Ich glaube, das ist ein Know-how-Schatz, den du sonst nie irgendwo bekommen kannst.
Genau, da wirst du niemals ein Arbeitsamt von innen sehen. Ja.
Ja.
Das ist so.
Das ist wohl so, ja. Das ist wohl so.
Krass.
Ja, also war super spannend und generell kann man das vielleicht abschließen, so diese Konferenz. Also die Souveränität von Europa im Cyberraum und so weiter war eben das übergreifende Thema. Ja, wo sind unsere Daten? Wo kommt unsere Software her? Wie schaut die Supply Chain aus und so weiter? Und gerade unter dem Gesichtspunkt, was dann am Freitag passiert ist mit der Rede von J.D. Vance, wo er ein bisschen leicht gegen die EU schießt, macht das natürlich nochmal einen ganz anderen Faktor.
Darf ich mal fragen, wer da war, den man so kennt? Also ich vermute Linus Neumann,
Mit dem Linus habe ich mich kurz unterhalten. Wir hatten noch was.
Ihr hattet noch eine Rechnung offen, ne?
Nein, eine Rechnung offen ist übertrieben.
Wir haben uns kurz unterhalten.
Nein, Quatsch.
Okay.
Wir haben uns kurz unterhalten. Den Honkhausen habe ich nicht gesehen. Einen Kollegen vom Honkhausen habe ich getroffen.
Honkhausen, wer es nicht weiß, Manuel Artuk, alles was kritische Infrastruktur im Cyber-Ding ist, eigentlich der Experte in Deutschland.
Der Kollege von ihm ist auch über die AG Kritis, glaube ich, zur Company von Manuel Artuk gekommen und ist ein Experte für OSINT, also Open Source Intelligent. Spannend. Und der hat was gesagt, das war sehr, sehr spannend. Also der scheint auch sich sehr gut auszukennen. Also ich habe eine halbe Stunde mit ihm gesprochen, das war sehr cool. Meinte nur, also Open Source Intelligent ist total cool, alle finden es spannend, keiner will es bezahlen. Und das ist auch meine Erfahrung tatsächlich, weil ein Unternehmen, also Open Source Intelligent heißt, du beauftragst quasi einen Hacker, der mal alle öffentlichen Informationen dein Unternehmen sucht und guckt, wo kann ich denn hier angreifen, wo sind denn die anderen Sektoren?
Da geht es nicht nur darum, Google zu nutzen, sondern da gibt es ganz, ganz viele offene Datenbanken, von denen haben wir alle noch nicht mal gehört.
Genau, aber die Unternehmen normalerweise haben da auch, sagen, ja, wir wissen, dass diese Datenbanken existieren und wir brauchen das nicht testen lassen, wir wissen das und wir steigen sozusagen später in der Angriffskette ein, deswegen zahlt das keiner. Also das war so ein bisschen so sein Leid, aber nichtsdestotrotz war es sehr spannend. Und dann das interessanteste Gespräch tatsächlich, muss ich sagen, habe ich am Freitag beim Kaffeetrinken geführt. Also die Konferenz in diesem Haus ist sehr verteilt auf verschiedene Räume, verschiedene Stockwerke. Und in der Mitte ist so ein Atrium, wo ein paar Tische stehen. Und ging sehr früh los, um 8.30 Uhr am Freitag schon, was für eine Konferenz schon relativ früh Anfang ist. Also erster Vortrag 8.30 Uhr, muss mich ganz schön beeilen. Und habe mir den ersten Vortrag angehört und dann dachte ich mir, komm, jetzt trinkst du mal in Ruhe nochmal einen Kaffee danach. Setze mich in das Atrium an einen freien Tisch, trinke mal einen Kaffee und dann 2 Minuten später setzt sich die Anke Domscheit-Berg zu mir.
Ach, guck an.
Ja, und wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde nett geplaudert über viele Themen. Das war super, super interessant, weil ich kannte sie noch gar nicht. Ich kenne ihren Mann, also den Daniel Domscheit-Berg, mit dem haben wir mal eine Veranstaltung zusammen gemacht. Also der damals mit Julian Assange WikiLeaks nach vorne gebracht
bearbeitet hat.
Mittlerweile jetzt auch nicht mehr die besten Freunde sind, ja, das kann man ja alles nachlesen. Aber da kam sozusagen die Connection, wir haben über viele Sachen gesprochen, über, keine Ahnung, also wer die Frau Domscheit-Berg nicht kennt, sie ist Mitglied des Bundestages, sie ist digital, oder sie war die Digitalsprecherin der Linken, ist jetzt im Ausschuss Digitale Agenda, also für mich eigentlich im Bundestag die Stimme für alle Digitalthemen der letzten Jahre gewesen. Kandidiert es nicht mehr, also ist jetzt auch nach 2 Legislaturperioden dann nächste Woche kein Mitglied mehr des Bundestages.
Okay.
Hat sie auch gesagt, sie hat auch keinen Nerv mehr. Es muss wohl auch sehr anstrengend sein. Also der Job, also körperlich anstrengend sowieso, aber auch von anderen Perspektive. ich hatte mal gelesen, weil sie hatte irgendwann mal gepostet, wie viele Dokumente sie eigentlich lesen müsste, um da alles zu wissen. Es geht gar nicht. Also sie hat gesagt, sie hat einen Praktikanten gehabt vor ein paar Jahren und hat ihr gesagt, du zählst jetzt mal alle Seiten, die ich hier bekomme, die ich lesen muss. Und der Praktikant hat es nicht geschafft.
Ach, Quatsch.
Das ist, sagt
noch, alles. Ja. Da sollte man mal über die PISA-Studie reden. Vielleicht ist das mit dem Zählen in der Grundschule noch nicht so.
Ja, du kriegst da ausgedruckte, wirklich Berge an Papier.
Echt?
Ja,
also, absurd.
Es ist vollkommen irre. Und meinte sie auch ganz interessant, sie ist jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so gegen den Fraktionszwang, den die Fraktionen haben.
Ah, okay.
Weil du gar nicht in allen Themen drin sein kannst, ja. Verständlicherweise, du kannst nicht alles wissen, nur weil du jetzt im Bundestag
sitzt. Das heißt, du hast in deiner Fraktion drei, die sich mit dem Thema auskennen, die sagen, Leute, unsere Partei ist eigentlich dafür und dann machst du deswegen mit. Ohne die Details, ist aber auch nicht so, aber ich verstehe es.
Ja, geht nicht anders.
Krass.
Es ist einfach praktikabel, ja.
Echt? Weiß ich nicht.
Und also wie gesagt, wir haben auch wirklich alle möglichen Themen bearbeitet und da können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen.
Ja, gerne.
Aber eine Sache, kurz Werbung machen, sie hat mit ihrem Mann zusammen den Verstehbahnhof gegründet. Das ist im Prinzip so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Werkstatt, Platz, wo Jugendliche hinkommen können, um zu lernen. Also sie hat da irgendwo bei Berlin, Stunde von Berlin, haben sie sich so mehrere Räume und Hallen gemietet, wo alles Mögliche drin steht. Also eine Textilwerkstatt ist da, da stehen 3D-Drucker. Cool. Da können Leute eben lernen, mit Technologie umzugehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie auch viele Preise abgeräumt schon mit. Finde ich sehr cool. Ist auch eine Event-Location. Also wenn man ein Event da rund um Berlin machen will, verstehbahnhof.de. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte.
Total spannend. Sollte aber eigentlich in den Schulen stattfinden, oder? Also eigentlich müsste es das gar nicht geben, ne?
Ehrlich gesagt. Ich habe über das Thema habe ich mit dem Mikko Hyppunen gesprochen, der war auch da und habe ihm gesagt, so hier, mein Lieblingsort auf der ganzen Welt ist die Bibliothek in Helsinki, weil das ist ähnlich so, also es ist nicht nur eine Bibliothek, du hast da wirklich so Kreativräume.
Ah, wie schön.
Musikstudio mieten, du kannst einen 3D-Drucker mieten, alles, ja.
Toll.
Dann sagte er mir, ja, in Finnland ist das Standard, 3D-Drucker stehen in jeder Bibliothek. Also ist Standard.
Wow. Und in deinem Keller.
Und in meinem Keller, ja. Wie alle wissen.
Ja. Ach, ja.
Nee,
ja,
also es war eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, anstrengende 2 Tage, viele Leute kennengelernt. Und wenn ich die Chance habe, werde ich da auf jeden Fall wieder hingehen. Ja, das
sehr spannend.
Sehr spannend, auf jeden Fall.
Möchtest du ein Finanzthema hören?
Kommt drauf an. Willst du mir Krypto verkaufen oder willst du mir irgendwie ein Tobi-Coin oder
Hack-Coin? Es ist tatsächlich was, wo ich sage, lief erstmal gut, aber jetzt stehe ich vor einer gewissen Frage. Ich habe mit meiner Kreditkarte, das ist ganz wichtig,
die goldene,
Mietwagen bezahlt. So, und zwar jetzt nicht irgendwie bei Six, sondern es geht darum, dass es so ein, da kann man auch übernachten in dem Teil und durchfahren. Das ist jetzt nichts, was du bei Six kriegst, so ein Spezialauto nenne ich es jetzt. Hatte ich geplant, ich wollte nach England, auch Bletchley Park, noch mal ein bisschen recherchieren für ein Buch über Kryptographie aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Wie auch immer. Hab das Ding bezahlt, also bestellt, gebucht auf der Webseite und der Betrag über 2050 Euro sofort von der Kreditkarte abgebucht und so weiter und so fort. So, Abfahrt ist 4 Monate nach der Buchung. Also ich habe so einen Frühbucherpreis gekriegt. 3 Tage später, das war jetzt im Oktober schon, 3 Tage später kriege ich eine Mail, tut uns leid, wir sind insolvent. Und ich dachte mir, scheiße, habe ich dir erzählt, ne? Kannst dich wahrscheinlich erinnern, Kohle weg irgendwie. Erstmal angerufen, keiner mehr abgehoben, also und lange nichts gehört. Und auf der Webseite stand, ja, wir versuchen noch einen Finanzier zu finden und geh mal davon aus, dass alles, was irgendwie im neuen Jahr ist, dass diese Reise stattfinden wird, außer du hörst was von uns. Und das ging so über Wochen und du hast irgendwie keinen erreicht und es hieß immer noch, wir sind in Verhandlungen, läuft alles gut, sieht gut aus und so weiter und so fort.
Aber gibt halt trotzdem kein gutes Gefühl, wenn du eine Reise geplant hast, ich weiß, ob du da dein Wohnmobil kriegst. Ne?
Also, genau, ich habe dann auch mal hingeschrieben und gesagt, gibt es irgendwie einen Zwischenstand, weil wenn, dann würde ich mir gern ein Ersatzfahrzeug buchen. Wenn ihr sagt zwar immer, es schaut so aus, als würde es stattfinden, aber es hast ja nichts in der Hand. Am 1.1. kam eine Mail in der Früh, schönen guten Tag, ich bin der Insolvenzverwalter, es hat leider nicht geklappt mit der Finanzierung, die Firma ist jetzt insolvent, liquidiert glaube ich sagt man noch nicht, das kommt erst, wenn ich es richtig verstanden habe, Und ich bin der Insolvenzverwalter vom Gericht eingesetzt. Und ja, wenn Sie Forderungen haben, können Sie sich hier melden. So. Kurze Zeit später reden wir so und dann sagt jemand, du, Kreditkarte? Versuch doch, das zurückzuholen. Und dachte ich mir, ist viel zu spät, ist ja fast 2 Monate her schon. Das wird bestimmt nicht klappen. Hab dann bei meiner Kreditkartenfirma angerufen, hab denen den Fall geschildert und sagte, ja, rufen Sie den zurück, Sie sind noch in der Frist. 2 Tage vorher oder 3 Tage vorher war ich, also wirklich, du hast 2 Monate Zeit. Okay. Und das hat wirklich gerade so gepasst, dann habe ich das gemacht als Grund Sonstiges, also da kann man so auswählen zwischen Ware wurde nicht geliefert oder sonst irgendwas. Ich habe dann Sonstiges genommen in Absprache mit der Hotline und habe dann in so ein Freitextfeld reingeschrieben, ist insolvent, Leistung wird nicht erbracht, das hat nämlich der Insolvenzverwalter auch geschrieben. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, ich habe einen Brief bekommen, die haben dann noch ein paar Unterlagen gewollt in Kopie, also das Schreiben zum Beispiel und so weiter, habe ich dann reingeschickt und tatsächlich 3 Tage später wurden mir die kompletten 2050 Euro erstattet. Mit dem Zusatz unter Vorbehalt. Was ja auch okay ist, da schreiben die rein, oder zumindest habe ich so verstanden, wenn sich rausstellen sollte, dass ich da Unsinn erzählt habe oder sowas, dann holen sie das Geld wieder. Jetzt kommt ein Schreiben von dem Insolvenzverwalter, ja, hier ist ein Formular, es geht jetzt alles seinen Gang, bitte tragen Sie ein, wie Ihre Forderungen sind. Und jetzt habe ich, ehrlich gesagt, habe ich ja gar keine Forderungen mehr gegenüber dem, wenn, dann hätte das die Kreditkartenfirma.
Genau, hätte ich auch gesagt, die müssen schon das Geld da zurückfordern von irgendjemandem.
Ja, ja, dann habe ich da angerufen, dann sagen die mir, nee, machen. Deswegen haben wir das nur unter Vorbehalt ausgezahlt, füllen Sie das aus und jetzt kommt's. Und das kann ich einfach nicht glauben. Wenn dann irgendwann, und das kann 2 Jahre dauern, 8,50 Euro, weil ich bin ja in der Insolvenztabelle wahrscheinlich ein ganz kleiner Fisch, weil die haben ja Millionen Schulden, tatsächlich 8,50 Euro ausbezahlt werden, kriegen wir das mit und buchen den Betrag dann von ihrer Kreditkarte automatisch wieder ab. So, und das glaube ich nicht. Ich habe mir jetzt einfach der Kreditkartenfirma nochmal eine Mail geschickt, dass ich das so mache, wie es mir gesagt wurde, in diesem Weg. Und wenn es nicht der richtige ist, sollen sie sich melden. Weil der Insolvenzverwalter wird nicht auf die Kreditkarte zurückbuchen. Der will eine Kontonummer auf diesem Formular haben und das kann die Kreditkartenfirma gar nicht mitkriegen.
Das heißt, oder sie kriegen eine Info darüber, weil sie als Zahlungsmittel hinterlegt waren.
Das weiß ich nicht.
Das hat dann keine Ahnung. Ja. Also interessant also auf jeden Fall. Das heißt, das würde ja bedeuten, dass in so einem Fall von Insolvenz geschaut wird, hey, der hat mit Visa, der hat mit Mastercard, der hat mit American Express bezahlt und wir informieren jetzt das Kreditkartenunternehmen, dass wir einen Teil dieser Kosten zurückerstattet haben. Und die müssen dann den Connection machen, das war der Schrödel 2024 und so weiter.
Ja, also nie im Leben. Glaube ich dran. Also
glaube ich auch nicht.
Vor allem müsste ja der Insolvenzverwalter ja auch wissen, dass ich das von der Kreditkartenfirma zurückverlangt habe. Hätte ich ja nicht machen müssen, dann hätte ich ja komplett die Forderung von ihm haben wollen. Also unter uns gesagt, ich habe jetzt die Kreditkartenfirma informiert, dass ich das so mache, wie sie es mir gesagt haben. Und sollte tatsächlich in 2 Jahren 8,50 Euro kommen, wird es auf mein Konto gehen, dann schreibe ich die nochmal an, wo ich es hinüberweisen soll. Anders kann ich es. Also rein
wenn praktisch. Du das noch weißt oder überhaupt siehst, also weil das wird
nee,
ein Klickerbetrag sein, das wird jetzt nicht irgendwie 200 Euro sein, das wird, wie du sagst, 8 Euro sein, das musst du erst mal sehen, dass das.
Ja, ich glaube, dass da schon auch ein Schrieb kommt, wenn du Teil so einer Insolvenztabelle bist. Also ich denke schon, dass du da irgendwie, wir haben jetzt ausgerechnet, sie haben 0,03 Promille von diesem Wert, davon sind noch, kriegt 8,50 Euro, überweisen wir jetzt. Also ich denke schon, dass das nicht an einem spurlos vorbeigeht, sondern dass man es mitkriegt. Aber sollten wir eine Hörerin oder einen Hörer haben, der sagt, ja, ich kenne mich mit Insolvenzen super aus und ich liege völlig falsch und komme in Knast, weil ich damit irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verschweige oder sonst irgendwas, bitte melden. Oder
doppelt Geld forderst letzten Endes, weil eigentlich theoretisch könnt ihr jetzt sagen, du kriegst deine komplette Kohle wieder und du hast aber die Kohle von der Kreditkartenfirma auch bekommen, da hast du 2000 Euro plus gemacht. Wäre jetzt natürlich auch nicht so schön.
Deswegen habe ich die Kreditkartenfirma angeschrieben und habe denen gesagt, aufgrund eurer Mitteilung an der Hotline mache ich das jetzt genauso. Ist das richtig oder nicht? Weil anders kann ich mir nicht helfen.
Ja. Nein. Ach, interessant. Du hast Sachen, du erlebst Dinge, das ist echt Wahnsinn.
Ja, kann ja nicht jeder nur, keine Ahnung, Kindergeburtstag feiern.
ja, ist ein gutes Thema. Ich habe noch ein Quatschthema. Also wir sind schon bei einer halben Stunde, aber ich muss das erzählen, weil ich bin auch ein bisschen stolz, ja. Und ich glaube, das ist so ein richtiges Nerd-Ding, was auch der eine der Hörer geil finden wird. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe viele Jahre sehr viel fotografiert. Und wenn du keine Ahnung, Events fotografierst, Hochzeiten fotografierst, dann siehst du irgendwann, dass auf jeder Party, wo ein Fotobooth steht, wo die Leute quasi Selfies machen können mit irgendwelchen Hüten auf und sonst was, das ist immer ein Highlight.
Also finden du meinst diese, ich sag jetzt mal diese, in Anführungsstrichen, großen Kasperltheater, wo dann noch so ein bisschen Hüte, Federn, Boas und sonstiges rumläuft oder große Brillen und dann macht man sich irgendwie, verkleidet man sich kurz, stellt sich hin mit irgendwie der Kollegin oder dem Kollegen aus der Finanzbuchhaltung, macht ein Foto und freut sich und stößt auf den netten Abend an.
Genau. Okay. Also es ist, kommt immer gut. Und ich wollte das auch mal haben auf einer Party. Und wir hatten hier einen runden Geburtstag letztes Jahr. Du konntest nicht kommen, du warst eingeladen.
Stimmt, ja.
Du hast aber da gesagt, da ist hier Weltmeister Hobbyhorsing und da bist du ja im Finale, kannst nicht kommen.
Wusstest du, dass es für Hobbyhorsing ist jetzt kein Scherz, habe ich letztens gesehen bei Amazon. Es gibt Fake-Pferdeäpfel für Hobbyhorsing.
Ja. Und das ist wirklich, also. Ich habe schon an dich gedacht, dass auch vielleicht hat das noch nicht. Der alte Hobbyhorse. Ja, auf jeden Fall. Also du konntest nicht kommen, aber ich hatte auf der Party, hatten wir ein Fotobooth.
Okay.
Und ich habe den gemietet, habe mich da ein bisschen erkundigt und es ist wirklich ultra teuer gewesen. Also es ist im Endeffekt, du bestellst das Teil, das kommt dann ein paar Tage vorher, baust dann auf und druckst dann deine Fotos aus. Also die Leute können sich dann da reinstellen. Oder davor stellen, besser gesagt, es steht auf dem Stativ, machen ihr Foto und das wird dann ausgedruckt, wenn sie wollen. Ja, eigentlich ganz einfach. Und kostet aber durchaus ein paar hundert Euro, wenn du das Teil auf deiner Party stehen haben willst.
Okay. Ja,
natürlich kosten auch die Fotos, die du ausdruckst, kostet alles Geld und so weiter. Aber ich dachte, hey, das ist schon relativ teuer. Klar, weil wenn du es normalerweise auf Hochzeiten stehen hast, auf Hochzeiten spielt Geld keine Rolle. Das ist kostet einfach alles Faktor X, wenn du es für eine Hochzeit anbietest. Kuchen, Fotografen, Fotobooth. Ja. Und dann habe ich mir jetzt genau angeschaut, wie die das gemacht haben, habe das Ding halt mal aufgeschraubt und geguckt, wie so die Technik dahinter ist und dachte, hey, das baue ich mir selbst. Das kann ich nachbauen, weil ich habe fast alles da.
Okay.
Weil, wie das Ding funktioniert ist, ich dachte, da ist eine fette Spiegelreflexkamera drin mit Blitzen und mit einer Technologie, die das Ganze vernetzt und so weiter. Überhaupt nicht. Das ist ein iPad, das Fotos macht. Ein iPad mit einer App, das Fotos macht und dann über einen WLAN-Drucker diese Fotos ausdruckt.
Automatisiert? Also welche App? Da muss es eine App geben, die sowas löst du aus? Jetzt nochmal, jetzt muss ich.
Genau,
es gibt noch nicht so ganz dabei.
Ja, es gibt eine Fotobooth-App, die quasi erstmal ein Foto von dir macht und dann kannst du dann auch Texte draufschreiben, kannst auch Sticker draufsetzen und dann drückst du auf der App, sagst, das Foto möchte ich gerne, keine Ahnung, speichern, teilen per E-Mail oder ausdrucken zum Beispiel. Okay. Und da wird's ausgedruckt. Ganz, ganz einfach, weil ich dachte, dass die Qualität von einer iPad-Kamera, und das war jetzt kein neues iPad, das war irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre altes Ding, ja. Die Qualität von der Kamera, von der Frontkamera ist so gut genug für ein kleines 13x18 Foto, was aus dem Drucker kommt.
Ja? Okay.
Also total, total einfach. Dachte ich, okay, iPad, Hammer, ja. Den Drucker habe ich noch nicht. Aber dafür habe ich das Licht, weil da war noch oben halt noch eine schöne Softbox, also ein Licht drauf.
Ja.
Habe ich alles da aus meiner Fotografenzeit. Und habe mir jetzt diesen Drucker dann bestellt bei Kleinanzeigen für irgendwie 100 Euro. So ein Canon-Drucker, der per WLAN angesteuert werden kann und dann die Fotos raushaut. Habe das dann in ein Gehäuse zusammengeschraubt und so ein bisschen mit 3D gedruckt.
Noch was heißt Gehäuse zusammengeschraubt? Was kauft man da?
Naja, ich habe einfach eine Holzplatte genommen, habe dann einen iPad-Halter vorne dran geschraubt, habe eine Lampe oben dran geschraubt.
Also richtig Heimwerking?
Richtig Heimwerking, ja. Wow. Mit Säge und allem drum und dran. Also es ist ein wirklich abendfüllendes Projekt gewesen. Nein, mehrere Abende, ehrlich gesagt, für mich, weil ich musste vielleicht 2-3 Mal neu anfangen, weil ich, nicht so der Heimwerker bin.
Zwei linke Hände.
Ja, und dann. Also es ist total einfach und dann dachte ich mir, gut, jetzt hast du die Hardware, also das ist das iPad verbunden mit dem Drucker. Jetzt brauchst du aber noch eine App, natürlich. Du brauchst halt eine schöne Fotobooth-App, damit auch Kinder, wenn du es auf einen Kindergeburtstag stellst, das Ding auch bedienen können. Weil die finden das natürlich toll, auf Aufnahme zu drücken und dann das Ding auszudrucken. Und
das vielleicht war die Frage, die ich vorher hatte. Du musst irgendwo auslösen. Okay, das heißt, die drücken da drauf und dann zählt wahrscheinlich ein Counter von 5 runter, damit die noch Zeit haben, zurückzulaufen und sich mit Grimassen vor die Linse zu stellen.
Genau so funktioniert das. Und dann dachte ich, gut, du hast die Hardware, du hast das Gehäuse, das ist alles fertig, jetzt brauchst du nur noch die App. Dann suche ich die Apps, Und da gibt's richtig tolle Sachen. Also es gibt dann wirklich fantastische Apps, die das alles können, die super, die du customizen kannst. Du kannst dein eigenes Logo draufsetzen. Du kannst den Namen des Geburtstagskindes auf die Fotos drucken lassen und so weiter. Alles toll, aber der Preis.
Wieso?
Ich komme aus einer Welt, wo Apps entweder kostenlos selber finanziert sind oder halt mal, keine Ahnung, 3-4 Euro kosten.
Ja.
Die günstigste Fotobooth-App, die ich gefunden habe bei der Recherche im Internet, 200 Euro pro Jahr.
Was?
Ja, Abo-Modell. Ich habe keine App gefunden erstmal, die diesen kompletten Funktionsumfang hat, den ich eben beschrieben habe. Ja?
Okay.
Dass du beispielsweise auswählen kannst, ich möchte jetzt 4 Fotos hintereinander machen, in diese Collage ausgedruckt werden oder möchte vielleicht auch ein Herz drauf machen oder einen Namen draufschreiben und so normale Sachen. 200 Euro. Und die beste App, also der Marktführer, sind so bei 500 Euro im Jahr.
Alter Falter, das ist ja der Wahnsinn. Aber für das Geld kannst du ja quasi bei Upwork dir einen günstigen Entwickler suchen, irgendwo auf der Welt, der dir sowas selber zusammenschraubt für dich. Und dann kannst du ja
natürlich. Also das
für 500 Euro im Jahr verkaufen.
Würde wahrscheinlich gehen, dass man sich selbst sowas schreibt. Und ich habe auch durchaus drüber nachgedacht. Ich habe hier einen befreundeten Entwickler auch mal angefragt, ob er
Bock drauf hat. Es könnte sein, dass ich weiß, wer du meinst.
ja, der Grüße, hat vielleicht auch Ivo. Ja. Und aber es ist schon echt erstaunlich. Also das, und klar, auch da ist wieder der Faktor Hochzeit, ja. Wenn du auf so einem Event bist und du verleihst da dein Fotobooth für 500 Euro hin, dann ist es auch egal, ob die App jetzt nochmal 200 Euro kostet, weil wenn das Ding jede Woche woanders steht, dann rechnet sich das x-mal.
Wahnsinn. Und was hast du dann gemacht? Tatsächlich dann die Kohle ausgegeben, oder?
Nein. Also die hätten auch so Modelle, dass du pro Event irgendwie für 40 Euro dann die App kaufst und so weiter. Mhm. Ich habe dann letzten Endes, ich habe doch eine gefunden, die hat nur 25 Euro gekostet oder 24 Euro. Die kann fast nix, ist auch nicht so schön, aber es funktioniert einigermaßen. Also ich bin noch nicht happy mit der Softwarekomponente.
Okay.
Aber es geht schon. Also
für Grimassenbilder und gleich ausdrucken hat's gereicht. Ja.
Es hat gereicht, aber es ist eben überhaupt nicht schön, nicht gut zu bedienen und hat wenig Funktionalitäten. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also, wenn jemand eine gute Fotobooth-App für ein iPad kennt, dann kann er mir gerne Bescheid sagen. Aber 200 Euro im Jahr ist es mir nicht wert.
Ja, verstehe ich auch. Ich meine, was machst du da? 2-3 Kindergeburtstage, wenn überhaupt. Und jeweils wahrscheinlich gehen da trotzdem 40, 50 Fotos raus, kann ich mir vorstellen.
Ja, wenn du Glück hast, ja.
Also eher mehr. Ja, aber trotzdem, das ist, ich sag mal, ich rechne immer dann so pro Foto oder sowas, das macht ja dann auch gar keinen Sinn, wenn da ein Foto einen Euro kostet oder
so. Nee, so teuer ist es nicht. Also es kosten 108 Fotos sind in der Box, die kosten, glaube ich, um die 35 bis 40 Euro je nach Angebot.
Also nein, ich meine nicht jetzt unbedingt den Drucker mit seinem Papier und so weiter, sondern ich meine auch, du musst ja dann die Kosten für die App, wenn die jetzt 200 Euro kostet, du machst 100 Euro, dann sind es ja nochmal 2 Euro pro Bild, die du draufrechnen müsstest.
Ja, das macht dann wenig Sinn, das stimmt schon. Also ja, aber trotzdem ein nettes Projekt. So Sachen machen schon Spaß, wenn du das siehst, dass was mit der Technologie alles so geht und was man so mit Komponenten, die vielleicht rumliegen hat, ja, auch alles so machen kann.
Schöne Idee. Jetzt und hast du ja dein Geburtstagsgeschenk schon gekriegt, aber ich habe ja vor dir richtig Geburtstag. Vielleicht leih ich es mir da aus. Ich weiß nicht, machst du mir gut den Preis?
Ja, du kriegst natürlich kostenlos. Ja.
Oh,
ich habe auch all meinen Freunden gesagt, hier, die Partys ab jetzt sind hier aufgewertet, weil wir werden jetzt überall Fotobooth haben. Die Kinder stehen dann den ganzen Abend davor, ist super.
Echt? Schaut denn diese Spanplatte, die du da hingeschraubt hast, wenigstens nach irgendwas aus? Also hast du da irgendwie?
Wunderschön. Ich mache ein Foto als hier Kapitelbild. Das schaut wirklich
gut aus. Beschreib mal, was ist es, eine Kamera oder?
Nee, ich habe so ein bisschen mich an einer Polaroid-Kamera orientiert, habe es ein bisschen Anthrazit lackiert und so ein paar bunte Streifen drauf gemacht. Also es schaut, ich find's sehr schön. Also im Rahmen meiner handwerklichen Möglichkeiten ist es sehr schön geworden.
Sehr schön.
Ja. Gut. Nee, also das stelle ich mal ein. Und wenn jemand wissen will, wie es genau funktioniert, kann ich auch gerne noch mal was in einem Blog-Eintrag oder sowas schreiben dazu. Es war gar nicht so kompliziert.
Das freut mich. In diesem Sinne, danke Rüdiger.
Ja, danke Tobi.